Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von DINO, Digital Innovation Ostbayern. In dieser Serie spricht THD-Host Jörg Kunz mit den Projektpartnern über Themen der digitalen Transformation, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen sowie in öffentlichen Einrichtungen in Ostbayern. DINO, wir gemeinsam digital.
Herzlich willkommen beim DINO-Podcast Digital Innovation Ostbayern mit einer neuen Folge. Und diesmal geht es um das Thema digitale Sicherheit oder Cybersecurity. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, zuschaut und zuhört. Wir haben natürlich auch wieder einen Gast hier. Und heute bei uns im Veilchenlab an der TH Deckendorf ist Merit Christen. Hallo Merit, herzlich Hallo. Willkommen. Du kommst aus Regensburg von der OTH.
Genau.
Und machst dort eine Promotion. Vielen Dank, dass du hier bist. Das freut mich sehr. Wir haben ein spannendes Thema, Cybersecurity. Ist Cybersecurity so ein Ding, von dem jeder denkt, okay, kenne ich, weiß ich, da weiß ich alles, was ich machen muss? Hat man manchmal das Gefühl, aber ich glaube, die Wahrheit schaut doch ein bisschen anders aus und ist etwas komplexer. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also das ist ein Thema, was super groß und super komplex ist und was auch in seiner Tiefe total weit auseinander geht. Und genau, also ich berate bei DINO vor allem KMU und kleine Unternehmen und auch da geht die Bandbreite extrem weit auseinander. In meiner Promotion beschäftige ich mich vor allem mit kryptografischen Methoden, also Verschlüsselungsmethoden. Mhm. Und das ist ein Thema, was jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist, würde ich sagen. Und ein Thema, was in meinen Beratungen zum Beispiel gar nicht präsent ist. Und Cybersecurity fängt eigentlich schon so bei den absoluten Basics an. Also bei Sachen wie zum Beispiel nicht immer das gleiche Passwort benutzen für verschiedene Accounts oder die Passwörter nicht als Post-it an den Monitor kleben oder solche Sachen.
Und das darf jeden Link klicken, den man geschickt
genau.
hat.
Genau. Und also solche grundlegenden Sachen fallen eben auch unter das Label Cybersecurity. Und das ist häufig schon das Level, auf dem wir uns bewegen im DINO, genau.
Ja. Aber deine Arbeit, die Promotionsarbeit ist ja einige Level höher. Wir haben uns ja vorher ein bisschen unterhalten. Kryptografie hast du gerade angesprochen. Was Verschlüsselungstechnik heißt so, kannst du das vielleicht so ein bisschen erklären noch für uns Laien?
Ja, genau. Also
wenn möglich.
Also bei Kryptografie oder eben Verschlüsselung geht es darum, dass man Nachrichten verschlüsselt, sodass man sie eben nicht lesen kann, wenn sie abgefangen werden. Und das ist ein Thema, was schon sehr, sehr lange existiert. Also die ersten Verschlüsselungsmethoden gab es schon bei Caesar, die sogenannte Caesar-Chiffre, wo zum Beispiel Buchstaben einfach nach rechts verschoben werden. Also anstatt einem A schreibe ich dann zum Beispiel ein B immer. Und jeder Buchstabe wird um eins nach rechts verschoben und so bekommt man dann einen verschlüsselten Text. Und wenn man weiß, wie weit diese Verschiebung erfolgt ist, dann kann man das einfach wieder zurück dekodieren. Die klassische Caesar-Chiffre ist um 13 verschoben zum Beispiel. Das ist so das einfachste Beispiel für Kryptografie. Und der Gegenpart zur Kryptografie ist die Kryptanalyse, die eben natürlich versucht, wenn man eine verschlüsselte Nachricht abgefangen hat, die wieder zu entschlüsseln. Und das ist seit Jahrhunderten eigentlich so ein bisschen dieses Gegenspiel. Und natürlich im digitalen Zeitalter machen wir nicht mehr so einfache Verschlüsselungen wie die Caesar-Chiffre, sondern es gibt da sehr viel kompliziertere Methoden, zum Beispiel RSA, was auf Primfaktorzerlegung und Berechnungskomplexität beruht und eben im letzten Jahrhundert dann eingeführt wurde und in Teilen auch heute noch verwendet wird. Und jetzt stehen wir sozusagen gerade an so einem Wendepunkt in der Kryptographie durch die Entwicklung von Quantencomputern, die teilweise einige Arten von Berechnungen deutlich, deutlich schneller ausführen können als klassische Computer. Zum Beispiel die Primfaktorzerlegung, die ich gerade angesprochen habe, kann durch einen Quantencomputer mit einem neuen Algorithmus, Shor's Algorithmus, viel, viel schneller gelöst werden, als es bis jetzt der Fall ist. Und deswegen versucht man jetzt schon, Quantencomputer sichere Verschlüsselungsmethoden zu entwickeln.
Okay, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also wenn man jetzt vergleicht die Grundlagenforschung, an der du zum Beispiel arbeitest und die Themen, mit denen die Unternehmen, die kleinen und mittleren Unternehmen, die KMU zu euch kommen, ihr macht ja Workshops bei DINO, da ist natürlich ein Riesenunterschied. Was sind denn die Themen, die so Firmen bewegen? Ich meine, werden jetzt wahrscheinlich nicht kommen und sagen, okay, unser Thema ist, dass jemand Zettel an den Monitor klebt, aber was sind so Themen, klassische Themen, mit denen ihr euch dann zusammen mit den Unternehmen in den Workshops auseinandersetzen müsst?
Also für uns ist das größte Thema ist Phishing. Also das ist auch das, was bei uns am meisten nachgefragt wird. Da bieten wir gezielte Workshops an als Phishing-Training für die Mitarbeitenden.
Phishing heißt?
Also Phishing ist, wenn ein Angreifer versucht oder nicht versucht, er E-Mails oder Webseiten oder SMS oder Anrufe fälscht, um dadurch Daten oder Geld von dem Opfer zu erbeuten. Also im Arbeitskontext sind es meistens gefälschte E-Mails, die verschickt werden. Ich denke, was wahrscheinlich die meisten kennen, ist diese E-Mails vom nigerianischen Prinzen, der sagt, ich schicke Ihnen 50 Millionen Euro, wenn Sie mir 1.000 Euro schicken. Aber das ist eben nicht alles und die Angriffe sind viel, viel gezielter geworden in den letzten Jahren und super viele Unternehmen haben damit zu kämpfen und da bieten wir im Dino eben gezielte Workshops an, in denen wir die Mitarbeitenden schulen, wie sie Phishing-E-Mails erkennen. Wir koppeln das zum Beispiel auch mit Eye-Tracking. Das ist das Thema, was mein Kollege Fabian Engel in das Projekt einbringt. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel einen Workshop entwickelt, bei dem die Mitarbeitenden E-Mails gezeigt bekommen und die sitzen dabei vor einem Eye-Tracker und dann wird aufgezeichnet, wo schauen die hin und dann kann man ihnen am Ende zeigen, erstens haben sie die E-Mails richtig oder falsch einklassifiziert und zweitens, wenn sie auf eine E-Mail reingefallen sind, die eigentlich Phishing war, was haben sie übersehen an dieser E-Mail, weil häufig kann man das zum Beispiel an der Absenderadresse erkennen, dass da ein Wortbuchstabendreher drin ist oder an Rechtschreibfehlern oder am Schreibstil. Und dann kann man den Leuten eben zeigen, da habt ihr nicht hingeschaut. Wenn ihr da hingeschaut habt, hättet ihr vielleicht die E-Mail richtig erkannt.
Okay, interessant. Also teilweise, ich bekomme E-Mails von Kolleginnen und Kollegen, manchmal auch vom Präsidenten der Hochschule, der mir sagt, ich soll dieses oder jenes machen. Und ich wundere mich erst, weil ich natürlich erstmal in der ersten Wahrnehmung tatsächlich denke, okay, das ist eine Mail vom Präsidenten, sehe dann aber eben an der Endung der E-Mail-Adresse, dass es fake ist. Also sowas begegnet einem ja sehr hautnah. Oder die fälschen, die Kriminellen fälschen ja oft auch schon Logos und das Erscheinungsbild von so einer E-Mail. Ne?
Genau. Und das hat jetzt auch gerade durch Nutzung von KI hat das enorm zugenommen, dass zum Beispiel, was früher ein super häufiger Indikator war, war schlechtes Deutsch und Grammatikfehler. Und durch immer besser werdende Übersetzungstools, weil diese Angreifenden eben oft nicht in Deutschland sitzen oder nicht so gut Deutsch sprechen, werden die E-Mails aber immer authentischer und man kann es immer besser auf das Opfer sozusagen zuschneiden.
Oder lassen die Mails von ChatGPT schreiben.
Genau.
Dann sind sie perfekt. Okay, also Phishing ist ein Problem. Ihr macht in den Workshops auch Checklisten, die ihr gemeinsam wahrscheinlich mit den Unternehmerinnen und Unternehmen erarbeitet. Was steht in so einer Checkliste drin? Weil Dino ist ja am Ende nur eine Beratung in dem Sinne, dass man sagt, okay, schaut mal, das ist das Thema, so muss man damit umgehen, aber ihr seid ja niemand, der jetzt auch konkret in einer Firma irgendein Thema umsetzt.
Genau.
Das müssen die dann selber machen, das sind die dann selber am Zug.
Genau, also wenn jetzt Kunden nicht mit einem konkreten Thema auf uns zukommen, an dem sie konkret arbeiten wollen, dann machen wir das meistens so, dass wir eine Checkliste durchgehen. Also ich habe da ganz am Anfang in Zusammenarbeit mit Professor Jürgen Mottok eben eine Checkliste erarbeitet, die basiert auf, also es gibt super viele Normen und Kataloge von Behörden, deutschen und internationalen Behörden, die eben definieren, was sind schützenswerte Ziele, was sind Maßnahmen, die ergriffen werden sollen. Und die haben teilweise über 1.000 Seiten. Und wir haben auf Grundlage dieser Kataloge eine Checkliste erarbeitet, die alle großen Themenfelder von IT-Security einmal abcheckt. Und das dauert ungefähr eine Stunde, da durchzugehen. Und bei jeder Frage sortiere ich dann ein, ist das vorhanden oder nicht vorhanden. Zum Beispiel eine Sache ist Dokumentation. Also gibt es einen Notfallplan, gibt es ein Informationssicherheitsmanagementsystem? Ist das festgehalten? Was passiert, wenn meinetwegen jetzt ein Angriff erfolgt? Gibt es dann irgendwie einen Plan, der eingehalten wird? Und das ist super wichtig, dass Unternehmen sowas haben, damit sie für den Notfall eben sich vorbereitet haben, wissen, was sie machen müssen, damit man dann nicht kopflos durch die Gegend agiert. Mhm. Und sowas gehen wir dann durch. Und auf Basis dieser Checklistenergebnisse können wir dann erarbeiten, woran sollte das Unternehmen arbeiten und wie können wir da als Dino unterstützen.
Genau. Also man hat praktisch eine allgemeine Checkliste und jeder kann sich dann raussuchen, okay, das ist bei mir offen, da habe ich eine Lücke.
Genau.
Und kann dann nach Hause gehen und sagen, okay, ich muss die Lücke schließen oder muss mir jemand suchen, der mir hilft, diese digitale Lücke zu schließen.
Genau. Und auch da können wir als Dino noch ein bisschen unterstützen. Also zum Beispiel kann ich jetzt nicht eine Informationssicherheitsleitlinie schreiben für ein Unternehmen, das könnte ich auch gar nicht, weil dafür muss man ein Teil des Unternehmens sein und die Abläufe kennen. Aber man kann bei dem Prozess auch unterstützen. Wir haben da Vorlagen, man kann die Leute auch noch ein bisschen so an die Hand nehmen.
Okay. Wenn ich mir jetzt die Leute vorstelle, die sitzen da drin, machen ihre Haken oder auch nicht. Wie weit ist denn aus eurer Sicht die digitale Readiness im Bereich Sicherheit, die in den kleinen und mittleren Unternehmen in Ostbayern da ist? Also wie viele Haken können die machen und sagen, okay, haben wir abgecheckt, das ist bei uns läuft bei uns, da haben wir, muss man nichts machen.
Also das schwankt total. Ich hatte da schon Kunden, die fast mehr wussten als ich.
Okay.
Wo da eine ganze Abteilung dahinter ist, und die super gut aufgestellt sind und die quasi nur noch ein Audit zur Zertifizierung machen müssen und ich könnte die nach ISO 27000 zertifizieren. Also ich könnte es nicht, weil ich nicht dafür zertifiziert bin, aber theoretisch. Und andererseits haben wir Kunden, und die dann vielleicht eine halbe Stelle für einen ITler haben auf 50 Mitarbeiter und das einfach irgendwie der Enkel vom Chef ist, der sich halt zufällig gut mit Computern auskennt. Und da ist dann natürlich der Handlungsbedarf deutlich größer, weil dann eben oft auch einfach das Personal nicht da ist, sich um die Themen zu kümmern. Und dann natürlich gerade so Sachen wie Dokumentierung oder eben sinnvolles Definieren von Prozessen nicht erfolgt, weil es eher so hier brennt es gerade, jetzt lösche ich dieses Feuer und dann geht man zum nächsten ist. Und das öffnet dann natürlich Einfallstore für Angreifer.
Und würdet ihr sagen, die gehen dann raus und sagen, oh Gott, ich bin lost, oder gibt den Unternehmen auch einen Schub, dass sie sagen, okay, das motiviert mich jetzt hier gewesen zu sein und die Sache mal wirklich anzugehen?
Das hoffe ich auf jeden Fall.
Muss man hoffen, ne?
Und ich glaube, das tut es auch. Also bei den meisten Unternehmen entsteht tatsächlich, wenn wir mit der Checkliste anfangen, ein Prozess, den wir über mehrere Monate begleiten, wo dann eben auch Dokumente erstellt werden oder Technik angeschafft wird oder Sachen überarbeitet werden.
Eure Workshops finden wo statt? Wo macht ihr das in der Regel? Bei Unternehmen oder an der OTH? Oder?
Beides, je nachdem. Also wir haben Räume an der OTH, die wir dafür nutzen können. Allerdings hat sich tatsächlich herausgestellt, dass der Weg von Ostbayern ist eine relativ große Region, nach Regensburg zu weit ist. Weil gerade wenn wir jetzt einen Workshop zum Thema Phishing machen, das ist ja was, also es ist ein Thema, was vor allem für die Mitarbeitenden relevant ist. Mhm. Also das bringt nichts, wenn da nur der Chef sitzt. Und dann alle Mitarbeitenden eines Unternehmens nach Regensburg zu fahren, ist meistens nicht plausibel. Deswegen sind wir meistens vor Ort. Wir haben auch mobile Eye-Tracker, die wir dann mitbringen können für diese Workshops. Genau. Also auch die meisten Beratungen, würde ich sagen, sind tatsächlich vor Ort. Einfach weil das für die Unternehmen dann deutlich einfacher ist, auch zu sagen, wir nehmen das jetzt in Anspruch, weil für sie die Kosten eben auch gering sind. Sie müssen nicht Mitarbeitende freistellen, die dann einen ganzen Tag lang nach Regensburg fahren.
Klar. Also das heißt, Unternehmen A irgendwo in Freyung kann zu euch sagen, wir haben hier 50 Leute, die müssten geschult werden. Könnt ihr uns da unterstützen? Und ihr kommt dann nach Freyung oder wo auch immer hin?
Genau, so machen wir das meistens, ja.
Okay. Und die Firmen kommen zu euch oder müsst ihr die oder akquiriert ihr die? Weil ihr natürlich auch als Projekt, als gefördertes Projekt die Aufgabe habt, euch wahrscheinlich Unternehmen zu suchen. Wie läuft das?
Also am Anfang war es schon viel mit Akquise. Stand ich eben sehr viel auf Messen, habe das Projekt vorgestellt, habe mich vorgestellt, erklärt, was wir machen. Wir haben auch Workshops auf Konferenzen angeboten, also so ähnlich wie die Workshops, die wir dann bei den Unternehmen machen, haben wir das auf Konferenzen gemacht, damit Leute, die da waren, einfach mal sehen konnten, was es ist und ob es was bringt für sie, ob es sinnvoll ist. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es ganz gut von alleine läuft und dann wir immer weiter empfohlen werden oder man trifft im Netzwerk Menschen, die sagen, hey, das wäre doch was für den und den, und dann gerade ist es fast ein Selbstläufer, weil das Thema einfach sehr gefragt ist.
Das ist ja sehr erfreulich, ne, wenn die Unternehmen dann von selbst kommen und sagen, unterstützt uns hier. Okay, das ist gut zu hören. Du hast uns schon mal einen ganz kurzen Einblick gegeben in die Arbeit, die du machst in deinem Labor oder in deinem an der OTH. Forschung auf höchstem Level. Hier hast du es eher mit trivialen, in Anführungsstrichen, für dich jedenfalls, die andere ja nicht, Dinge zu tun. Was sind denn so die Sachen, die du selbst als Doktorandin jetzt oder als Mensch da mitnimmst aus so einem Projekt? Was motiviert dich da dabei zu sein und was nimmst du da mit für dich selber?
Also für mich ist es ganz, ganz klar, so dieses nicht in einem Elfenbeinturm an einem Thema forschen, was die Gesellschaft nicht nach vorne bringt. Also für mich ist es super spannend zu sehen, wo stehen die Unternehmen, wo wollen sie hin, wie kann man ihnen dabei helfen und auch irgendwie so ein bisschen die Realität zu sehen. Und es ist auch, also die OTH ist ja eine technische Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wir suchen natürlich den Kontakt zu Unternehmen, weil unser Ziel ist es nicht, Grundlagenforschung zu betreiben, sondern wir wollen das natürlich auch so umsetzbar machen, dass das lokale, kleine, mittelständische Unternehmen was davon haben. Und ich arbeite jetzt ja zum Beispiel an quantensicherer Kryptographie, aber auch da kann man versuchen mit hybriden Methoden, eben eine Kombination von Postquantenkryptographie, Quantenkryptographie und klassischen Methoden, das Ganze etwas zugänglicher zu machen, sodass es eben auch implementierbar ist für Unternehmen, weil es bringt nichts, sage ich jetzt mal so salopp, da jetzt super quantensichere Kommunikation zu entwickeln, wenn es dann nicht umgesetzt wird. Und das ist super wichtig, dass es auch bald oder so früh wie möglich schon umgesetzt wird, dass man eben gewappnet ist.
Und man muss, glaube ich, über die einfachen Sachen die Unternehmen dann auch an das Thema einfach weiter heranführen, dass sie dann auch die größeren und schwierigeren Sachen angehen. Du hast mir ein Beispiel erzählt im Vorgespräch von Ferrari, glaube ich, was, wo eine Stimme imitiert wurde mit Hilfe von KI. Was war das nochmal? Das würde mich auch nochmal interessieren und ich glaube, die Leute, die uns zuhören, auch.
Genau.
Als Beispiel.
Genau, also das ist so ein Beispiel für, wie Phishing-Methoden sich verändert haben in den letzten Jahren. Eben weil dabei bei diesem Fall von Ferrari wurde nicht eine E-Mail gefälscht, die vom Chef kam, sondern ein Mitarbeiter wurde angerufen und die Stimme des Chefs wurde eben mithilfe von künstlicher Intelligenz imitiert und hat den Mitarbeitenden eben gesagt, es soll eine Fusion im China-Geschäft geben, er möge doch bitte so und so viel Geld auf dieses Konto überweisen. Und der Mitarbeiter hat das aber gemerkt und ich, zum Glück, und hat in der Stimme so ein bisschen metallisches Klicken gehört, was eben ein Indikator sein kann, dass das eine generierte Stimme ist, und hat dann nachgefragt, welches Buch der Ferrari-Chef ihm letzte Woche empfohlen hätte. Und daraufhin konnte natürlich die KI diese Frage nicht beantworten. Und dann hat er das Gespräch beendet und so wurde eben dieser Angriff abgewehrt. Aber das ist ein Beispiel für eben, wie KI die Phishing-Landschaft verändert und wie gefährlich das eigentlich auch ist, weil eine E-Mail mit Rechtschreibfehlern, ich denke, darauf fallen die wenigsten rein, aber auf sowas, da ist es nochmal ein ganz anderes Level.
Ja, also man muss selber auch sich, jeder von uns sich selber weiterentwickeln. Heißt, die KI kann quasi ein Gespräch führen, noch dazu in einer Stimme, die zumindest der ähnelt, von der Person, für die sie sich ausgibt, ne?
Genau, also mit neuronalen Netzwerken kann es reichen einige Minuten Aufzeichnung von einer Stimme und dann kann die eben nachgebaut werden und eben teilweise auch in fast Echtzeit.
Ja, also ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie rasend schnell sich Technik entwickelt und wie sehr man auch auf Zack sein muss, selber sich weiterzuentwickeln, sich als Unternehmen weiterzuentwickeln, eben auch in der Abwehr und im Schützen der digitalen Infrastruktur. Quantencomputing gehört zu den Deep Techs, zu den sogenannten Deep Techs, also zu Technologien, die vielleicht in, weiß ich nicht, 3, 5, 10 Jahren dann aktuell sind, die aber wirklich, ja, ich benutze mal das Wort Quantensprung machen, obwohl der ja sehr klein ist eigentlich, ne? Also zu den Technologien gehören, die Sachen wirklich verändern. Meine Frage ist, oder beziehungsweise ich finde es interessant, dass ihr euch jetzt quasi schon mit Verschlüsselungsthemen für Sachen rüstet, die oder versucht es vorzubauen, die in 10 Jahren passieren oder in 5 Jahren passieren. Also quasi um dem Feind voraus zu sein, da einen Vorsprung zu haben.
Genau, also einerseits geht es darum, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, dass man dann schon gerüstet ist für, wenn die Quantencomputer kommen. Andererseits gibt es auch sogenannte Store-Now-Decrypt-Later-Angriffe. Das ist jetzt vielleicht für die KMUs weniger relevant, aber wenn es um Staatsgeheimnis oder Militär geht, dann kommt es tatsächlich vor, das wird auch gemacht, dass Daten jetzt erbeutet werden, die verschlüsselt sind. Und dann werden die gespeichert für 10, 20 Jahre, bis wir eben Quantencomputer haben. Und dann können sie später mit eben der späteren Technik entschlüsselt werden. Und wenn es jetzt nur um Betriebskostenabrechnungen geht, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Wenn es aber um Staatsgeheimnisse geht, dann ist es doch deutlich relevanter. Und deswegen muss man eben jetzt schon die neuen Verschlüsselungstechniken entwickeln und am besten auch so früh wie möglich schon implementieren.
Aber dieses Rennen wird ja wahrscheinlich immer weitergehen.
Genau, ja.
Okay. Jetzt klauen und später benutzen. Das ist natürlich schon interessant, ja. Gut, ich glaube, wir haben das Thema Cybersecurity ganz gut beleuchtet. Man muss auch die kleinen Dinge natürlich beachten, aber die Risiken auch in Zukunft werden nicht kleiner werden, sondern eher größer und da muss man gerüstet sein. Zum Ende des Podcasts stelle ich immer 3 Fragen. drei allgemeine Fragen an meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Meine erste Frage ist, was ist dein Lieblingsbeispiel für eine gelungene Digitalisierung?
Also ich glaube, mein Lieblingsbeispiel, und das ist jetzt kein Kunde von mir, aber ich finde das Beispiel einfach zu schön, war bei einem Kollegen im Gespräch kam ein Kunde und der hatte Außendienstler, ich glaube Wartungstechniker, und die haben immer einen Bericht geschrieben, handschriftlich. Und den hat dann später die Sekretärin mühevoll abgetippt. Und die kamen eigentlich in das Gespräch und wollten ein KI-Tool entwickeln lassen, was dann diese handschriftlichen Berichte automatisch in Text umwandelt. Also es gibt da ja auch Tools von Adobe zum Beispiel, die sind aber, funktionieren oft nicht so gut. Und diesen Prozess eben mit KI zu verbessern. Und die Lösung war dann tatsächlich viel einfacher. Man musste nur ein bisschen um die Ecke denken. Und die Außendienstler haben einfach ein Tablet bekommen und konnten auf dem Tablet dann ein Formular ausfüllen. Und so wurde das Ganze sozusagen mit sehr wenig Aufwand und sehr einfach digitalisiert. Und die Kosten waren auch deutlich geringer.
Man denkt manchmal einfach zu groß, ne?
Genau.
Man will überall dabei sein, jedem Hype folgen. Aber manchmal sind die kleineren Dinge eigentlich die praktikabelsten.
Und Digitalisierung funktioniert eben auch im Kleinen. Man muss nicht immer gleich den ganz großen Wurf machen. Es reicht, ein kleines Problem anzugehen.
Was wird aus deiner Sicht am dringendsten benötigt, um die Digitalisierung in Deutschland, wo wir ja doch ein Stück weit hinten dran sind, schnell voranzutreiben, nicht nur voranzutreiben, sondern schnell voranzutreiben?
Ich glaube, vor allem Investitionen in digitale Infrastrukturen, dass wir keine Regionen haben, die da abgehängt sind. Und auf der anderen Seite Bildung ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, dass auch alle Menschen sich oder alle Mitarbeitenden eines Unternehmens sich wohlfühlen, auch Technik zu benutzen und damit umzugehen. Und dann werden dann entstehen Innovationen auch organisch in einem Unternehmen, weil die beste Technik bringt nichts, wenn die Leute sich nicht trauen, es zu benutzen oder es nicht benutzen wollen.
Du bist nicht aus Ostbayern?
Nein, hört man vielleicht.
Was man hört. Aus Berlin.
Aus Berlin ursprünglich, ja.
Was gefällt dir an Ostbayern am besten? Gibt es da was?
Tatsächlich, ja. Also ich habe mich ganz bewusst entschieden, hier hinzuziehen. Was mir am besten gefällt, ist tatsächlich die Natur und die Landschaft. Weil okay. Ich komme ja aus der Großstadt und das ist schon einfach einmalig, wie schön es hier einfach ist.
Ja, da haben wir, glaube ich, einiges zu bieten hier. Genau, dann vielen Dank nochmal. Das war die Folge zum Thema Cybersecurity von Digital Innovation Ostbayern. Ganz herzlichen Dank nochmal an Merit Christen von der OTH Regensburg. War mir ein großes Vergnügen. Und wenn Sie oder wenn ihr jetzt der Meinung seid, man sollte beim Thema Cybersecurity nachrüsten, mehr machen, vielleicht was Neues entdecken, jederzeit gerne an Dino wenden. Die Adresse oder die Kontaktdaten sind mir auch hier am Podcast immer eingeblendet. Nochmal vielen Dank, Merit, und ich sage Tschüss und Servus aus dem Kommunikationslabor der TH Deggendorf in der Veilchengasse in Deggendorf. Servus.
Bleiben Sie unserem Dino-Podcast gewogen, wenn Sie Ihre Digitalisierung maximal professionell angehen wollen. Und besuchen Sie gerne unsere Website www.edih-dino.de. Den Link finden Sie in den Shownotes.